Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's!
Komm, wir haben meinen Mut.
Mein heutiger Gast in den Work-Life-Stories ist Nané Emmerich. Nané ist Sängerin, Songwriterin, Keynote-Speakerin und Trainerin. Ein Mensch mit einer unglaublichen Präsenz, einer Energie und einer Botschaft, die buchstäblich unter die Haut geht. Ich weiß, dass das nicht immer so war, insbesondere weil sich die Natur etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht hat. Wir haben gerade die ersten Sekunden von deinem Song Mutausbruch gehört. Ein ganz, ganz starker Song, wie ich finde. Und ein Mutausbruch ist etwas, was uns allen, glaube ich, gut steht, was wir alle gut gebrauchen können. Und darum soll es heute auch gehen. Wir sprechen über dich, über deinen Weg hin zu der Person, die du geworden bist, was es braucht, sich selbst anzunehmen, wie man ist und wie du anderen Menschen hilfst, aus ihrem Schatten herauszutreten, ihnen Mut machst. Ich glaube, man kann sagen, from hiding to shining. Herzlich willkommen und moin moin nach Hamburg, Nané Emmerich.
Vielen lieben Dank, liebe Mona, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch total. Weihnachten steht ja schon fast vor der Tür. Wenn die Folge rauskommt, dann haben wir wahrscheinlich schon Weihnachten gefeiert. Ich sitze hier bei Kerzenschein und hier Kinderpunsch. Ne? Sieht man das?
Meine mein Tee.
Ja, schau. Du bist virtuell mit bei mir in meinem Podcast-Studio. Wie geht's dir in der Vorweihnachtszeit? Ist es noch bei dir eher die volle To-Do-Liste oder hast du schon ein bisschen Jingle Bells-Feeling einziehen lassen?
Ich habe überhaupt kein Jingle Bells-Feeling. Es ist so ein bisschen so, als würden jetzt die Kunden sich alle nochmal denken, warte mal, lass nochmal ganz schnell vor Weihnachten in Anführungsstrichen den Sack zumachen und schon mal die Weichen stellen für nächstes Jahr. Gefühlt in den letzten 2 Wochen so viele Kundengespräche gehabt wie das halbe Jahr nicht. Das klingt also spannende Zeit.
Du, das ist total lustig, dass du das sagst. Es geht mir auch so. Also ich bin schon so damit beschäftigt, das Jahr 2026 zu schreiben in sämtlicher Dokumentation, dass ich manchmal mich schon konzentrieren muss, 2025 zu schreiben, weil ich gedanklich auch schon voll im nächsten Jahr bin. Aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Omen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall freut es mich, dass dann sozusagen die Weichen schon gestellt sind und ein paar sehr, sehr schöne Aufträge für nächstes Jahr schon quasi auf mich warten.
Ja, auf jeden Fall. Du bist beruflich unglaublich vielseitig unterwegs. Du singst, du schreibst Songs, du bist als Trainerin unterwegs, du hilfst Unternehmen bzw. Teams in der Entwicklung und in der Transformation. Fangen wir mal mit den Workshops und den Trainings an. Du führst mit Methodik, Musik und Mut. Was macht deine Workshops aus, Nané?
Ja, ich bin ja, hast du ja so schön gesagt, Singer-Songwriterin und Trainerin und Speakerin. Und das Spannende ist, ich habe in meinen Workshops, wenn es gewünscht ist, das darf der Kunde natürlich immer selbst entscheiden, wenn es gewünscht ist, habe ich da auch immer Musikelemente drinne, weil ganz häufig hat man das, dass Workshops sehr theoretisch sind. Und gerade wenn man aber Musikelemente da drinne hat, öffnet das noch mehr die Herzen. Das heißt, die ganzen Themen, die wir ansprechen, die sickern noch eine Ebene tiefer. Und das ist einmal die Möglichkeit, wirklich noch mehr dauerhaften Veränderungen zu führen.
Und manchmal singst du auch während deiner Vorträge, habe ich gesehen. Was löst das in den Menschen, was löst das in den Teilnehmenden aus? Ich meine, Musik hat ja immer eine Wirkung auf Menschen. Wie reagieren die da drauf? Das ist ja, glaube ich, nicht so ganz gewöhnlich.
Nein, Musik ist wirklich magisch. Also ich kann sagen, dass ich sowohl mit Worten als auch mit meiner Musik Menschen berühren kann, wobei ich ja, die Musik war ja zuerst. Die Musik war zuerst und das Speaking, die Vorträge kamen dann ja erst danach, quasi während Corona, als man Berufsverbot hatte. Das heißt, ich durfte ja gar nicht mehr als Musikerin arbeiten. Und was ich dann festgestellt habe, ist, das, was ich, wo ich die Menschen emotional berühren kann mit meinen Worten, wenn ich dann, ich mache ja deutschen Empowerment-Pop, und wenn ich dann einen meiner Songs dazu singe, wie zum Beispiel Mutausbruch, die Menschen fühlen sich gesehen. Und die können das, was sie vorher vielleicht angeteased haben, das fühlen sie wirklich richtig tief. Und die kommen dann auf einmal in Regionen an, wo sie vielleicht alte Glaubenssätze haben, die sie vorher gar nicht spüren konnten. Also oder die, an die sie vorher nicht angekommen sind. Und ich erlebe das immer wieder, dass dann hinterher Menschen zu mir kommen, die gesagt haben, du hast mich genau an der Stelle berührt. Jeder hat eine eigene Geschichte und die Musik hilft einem, dass du wirklich genau an den Sweet Spot kommst, wo bei dir die größte Veränderungsmöglichkeit, das größte Potenzial drin ist, wo du auf einmal erkennst, boah, da ist so viel mehr. Mhm. Ich kann das.
Mhm. Ja, spannend, ne? Diese Kombination aus dem gesprochenen Wort und dann der Musik und den Tönen, wenn das so zusammenklingt. Ja. Dein Musikstil ist deutscher Empowerment-Pop. Ich glaube, das ist ein Genre, was du ins Leben gerufen hast. Das habe ich noch nie gehört.
Ja.
Finde ich gut. Ich habe reingehört, gefällt mir total gut. Und es zieht sich ja durch das Thema Mut machen.
Ja.
Und das Thema Mut machen ist ein roter Faden von dir.
Ja, das liegt sicherlich auch an meiner Geschichte. Ich habe, da wirst du sicherlich noch dazu kommen, deswegen will ich gar nicht so viel schon vorwegnehmen. Aber ich habe halt auf meinem Weg so viel gelernt, dass ich das dann in Songs gepackt habe letztendlich. Und letztendlich sind meine Songs auch autobiografisch. Und das Songs wie Geh deinen Weg, ne, lass dich nicht von anderen davon abhalten, du selbst zu sein. Das ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich halt ganz, ganz viele Jahre genau das halt gemacht habe. Ich habe mich von dem, was andere über mich oder zu mir gesagt haben, definieren lassen und dadurch halt mein strahlendes Licht einfach zum Erlöschen oder das glimmte dann da nur noch so vor sich hin.
Ja, das kann ich verstehen. Schreibst du deine Texte und deine Musik komplett selbst?
Ich schreibe selber, ja.
Ja.
Oder ich komponiere selber. Ich schreibe auch sehr, sehr gerne mit Co-Writern.
Okay.
Auf meiner aktuellen CD sind halt auch mit tollen Co-Writerinnen, auch Songwriterinnen, zusammen entstanden. Und das Arrangement, also an welcher Stelle kommt ein Cello dazu, wie das Piano, sowas, da habe ich einen Produzenten.
Okay.
Mann Ulich, Grüße gehen raus.
Ja. Was inspiriert dich für deine Musik, Nané?
Das tägliche Leben. Also Geschichten und wenn es eine Geschichte gibt, die etwas in mir hervorgerufen hat oder die mir Gänsehaut macht oder mich zum Nachdenken bringt oder wo ich denke, ah, das ist so toll, ja, dann bin ich davon überzeugt, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es halt auch bei anderen andockt.
Dass das auch in anderen etwas auslöst.
Ja,
ne?
Genau.
Ja. Der rote Faden ist noch ein weiteres gutes Stichwort, was wir gerade gesagt haben. Der rote Faden, der durch deine Musik geht. Auf der Bühne trägst du häufig rot. Und heute auch für dieses Gespräch. Warum diese Farbe? Warum rot?
Rot ist für mich einfach Power, Energie, Lebensfreude. Und es ist einfach so, als ich sozusagen meinen mentalen Schalter umgelegt hatte, habe ich so eine Energie, da ist so eine Energie entstanden, dass ich letztendlich gar nichts anderes machen konnte. Es musste irgendwie rot sein. Also ich kombiniere rot-schwarz, auch mal weiß dazwischen. Das geht schon mittlerweile. Aber auf der Bühne, das ist einfach für mich. Und auch Liebe. Rot ist für
alles. Ja.
Es ist einfach, und Liebe meine ich für andere, aber auch vor allen Dingen für dich selbst. Weil nur, wenn du dich selbst so annimmst, wie du bist, kannst du natürlich auch die Menschen um dich rum so annehmen.
Ja, rot ist ein Statement und es passt perfekt zu dir.
Oh, danke.
Wenn ich das sagen darf. Jetzt kommen wir mal zu deiner persönlichen Geschichte. Ich habe ja eingangs gesagt, dass sich die Natur etwas ganz Besonderes für dich überlegt hat. Du wurdest geboren mit einer relativ seltenen Pigmentstörung namens CMN. Das steht für Congenital Melanocytic Nevi. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Ich habe es ein paar Mal angehört, damit ich es irgendwie über die Lippen bekomme. Es ist nämlich, wie ich finde, ein ausgesprochen sperriger Begriff. Passt vielleicht gut zu dem, was es ist. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir natürlich ganz viel über dich angesehen, ganz viel angehört, ganz viel vorbereitet. Und ganz ehrlich war dieses Thema Nané und CMN oft ganz weit vorne dabei. Und da habe ich mir gedacht, nee, das wollte ich jetzt ganz bewusst mal nicht. Wir sind hier ein Podcast und ich möchte ganz bewusst erst an dieser Stelle mit der CMN einsteigen. Ich wollte erst mal die Nané vorstellen, die heute vor mir sitzt, als Person, als das, was dich ausmacht, als das, was dich antreibt, als das, was deine Leidenschaft ist. Und nicht die Nané mit der optischen Besonderheit, obwohl du ja sagst, und das finde ich total schön, du sagst, ich bin mein eigenes Kunstwerk. Ja, ja. Das gefällt mir ganz besonders gut. Jetzt erklär doch bitte mal, was CMN ist und was es für dich persönlich bedeutet.
CMN ist eine Pigmentierung, wie du schon gesagt hast. Mittlerweile sage ich auch gar nicht mehr Pigmentstörung, was heißt schon Störung oder Makel oder wie auch immer.
Genau.
Das heißt, bei CMN, sieht man dadurch, dass man einen großen Leberfleck hat. Also meistens haben Menschen mit CMN einen großen Leberfleck und er kann überall sein auf dem Körper. Bei mir ist er halt am Oberkörper, das heißt, er geht quasi am Dekolleté los und geht bis über den gesamten Rücken. Es gibt Menschen, die haben, das heißt, in Badehosen, Nevus. Nevus heißt nichts anderes als Muttermal, Leberfleck. Mhm. Oder die haben es im Gesicht, den großen. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und der große Nevus kann halt bis zu 80% der Körperoberfläche ausmachen. Okay. Und dann hat man noch ganz, ganz viele sogenannte Satelliten. Das heißt, ich habe jetzt noch hunderte Leberflecken in allen Größen, Formen, über den gesamten Körper verteilt. Und der Grund dafür ist eine Genmutation der pigmentbildenden Zellen. Also die Zellen, das sind die Melanozyten, die bei uns für die Haarfarbe und für die Hautfarbe sorgen. Und die sind bei uns halt nicht gleichmäßig über den Körper verteilt, sondern die sind halt stellenweise, treten die halt vermehrt auf und ziehen sich durch alle Hautschichten durch. Das heißt, die gehen wirklich bis auf den Muskel runter und nicht nur die oberste Hautschicht. So.
Okay.
Genau.
So tiefgehend, ja.
Ja, genau. Und es gibt dann, früher gab es dann Behandlungsmöglichkeiten, wo dann irgendwie die obersten Hautschichten abgeschliffen wurden. Das war also ganz fürchterlich.
Ja, dann kommen wir gleich noch dazu. Ja. Wir gehen noch mal zu deinem Start. Deine Eltern haben damals in den 70er Jahren gleich zu Beginn eine relativ heftige Prognose mitbekommen, als du in die Welt gekommen bist, oder? Magst du mal erzählen?
Also als ich auf die Welt gekommen bin, Ende der 70er, kannte man das noch gar nicht. Und dazu muss man auch noch sagen, CMN gehört zu den seltenen Erkrankungen, weil nur eins von 20.000 Babys wird mit CMN geboren. Und so groß, wie ich das zum Beispiel habe, das sind bloß eins von 100.000 Babys. Das heißt, es gibt auch heute immer noch Geburtskliniken, die noch niemals zuvor irgendwie einen Menschen mit CMN gesehen haben. Und da kann ich nachher auch noch eine sehr berührende Story erzählen, was das halt mit Menschen macht, wenn man dann halt jemand anderes kennenlernt.
Ja.
Und als ich dann halt geboren wurde, sagten dann die Ärzte zu meinen Eltern, gewöhnen Sie sich nicht an Ihre Tochter, sie wird nicht älter als 2.
Das finde ich so heftig. Das finde ich so heftig, wenn man sowas mitbekommt. Wie fängt man dann an, mit einem Baby zu leben, wenn man die Aussicht hat, dass man das nicht aufwachsen sehen darf? Also es muss ja unglaublich hart gewesen sein für deine Eltern.
Voll. Also auf jeden Fall. Also das, was sie auch noch gesagt bekommen haben, ist, pflegen Sie sie gut. Das ist alles, was sie tun können. So, und das haben sie halt gemacht. Sie haben mich halt gepflegt. Sie haben versucht, mich zu schützen vor der Sonne, weil der Grund, warum die Ärzte das gesagt haben, ist, dass man damals noch davon ausgegangen ist, dass Menschen mit CMN eine 30-fach höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Hautkrebs zu sterben. Und das muss ich gleich sagen, das ist absoluter Quatsch, weil heute weiß man, warum man dazu gekommen ist, weil es gab nämlich damals eine einzige Klinik, wo Menschen mit CMN hingekommen sind, die dann halt auch noch Krebs hatten. Deswegen häuften sich da die Fälle. Alle Menschen mit Krebs und CMN sind zu dieser Klinik gekommen und die haben dann Studien gemacht und haben gesagt, so alle Menschen mit CMN haben Krebs und sterben.
Also, und werden nicht alt.
Und werden nicht alt. Also von daher glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast.
So hört es sich an, genau. Das heißt, dein Aufwachsen war erstmal geprägt von Rollkragenpullovern und von blickdichten Schrumpfhosen, um dich vor der Sonne zu schützen, aber auch vor den neugierigen Blicken der anderen. Da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Jetzt ist das ja, es war in den 70er Jahren nicht anders als heute. Kinder können ja relativ gemein sein. Wie war die Schulzeit für dich? An was erinnerst du dich da?
Ja, die Schulzeit, also ich erinnere mich nicht mehr an so wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, ob das so Selbstschutz ist.
Ja.
Kann natürlich auch sein, aber ich weiß, dass es als Teenager wurde es schlimm. Also als ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit, soweit man das sagen kann. Ich meine, ich wurde über 60 Mal operiert. Das war es, letztendlich, heute weiß ich, dass das durchaus auch zu dem Trauma beigetragen hat, weswegen ich mich nicht so annehmen konnte, wie ich bin. Aber dass ich mich nicht wohlgefühlt habe in meiner Haut, das kam wirklich erst als Teenager.
Mhm.
Heute weiß ich auch, warum das so ist, weil als Teenager versucht man, to blend in, also dazuzugehören.
Ja.
Und nicht heraus.
Nicht besonders zu sein.
Nee, genau, weil das ist auch noch so ein Urinstinkt. Mhm. Wenn du besonders bist, bist du alleine draußen, stehst alleine draußen im Wald, bist du tot.
Ja.
So. Und das ist halt immer noch unser reptilen Gehirn, was da übernimmt. So, und genau, da gab es dann halt Mobbing vom Feinsten.
Nein, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. War denn damals die Musik für dich schon so eine Art Zuflucht oder der Wunsch, mithilfe von Texten und Noten verstanden zu werden? Hat das damals schon eine Rolle gespielt bei dir?
Also ich habe bereits irgendwie von der ersten Klasse an war ich im Chor und habe ganz viel Musik gemacht auch, aber noch nicht geschrieben. Das kam wirklich erst als Erwachsene.
Hat noch einen Weg gebraucht.
Es gab immer einen Wunsch, mich künstlerisch auszudrücken. Also es gab auch Laienspielunterricht und so und Gedichtwettbewerbe und sowas. Immer mit Rollkragen und relativ ängstlich.
Mhm.
Und ich weiß noch, irgendwie, als ich mein allererstes Solo hatte, das war irgendwie quasi 2008 oder sowas, ist echt, da stand ich mit, habe ich quasi das Mikrofon umklammert und meine Knöchel traten weiß hervor, weil ich einfach so stocksteif war.
Ja. Ja, bis dahin war es aber ja noch ein bisschen Weg, ne? Du hast gesagt, du wurdest 60 Mal operiert. Ich meine, das ist ja wirklich eine unglaubliche Zahl. Und ich habe in einem der Vorbereitungs, ich glaube, es war eine Talkshow, da wurdest du auch nach deinen Operationen gefragt und da hast du berichtet, dass jemand am Strand, der dich gesehen hat, der oder die dich gesehen hat, hat gesagt, du würdest ja aussehen, als wärst du in einen Häcksler gefallen.
Ja.
Ich fand, das war so eine unglaublich heftige Aussage oder eine Frage an jemanden zu richten, obwohl sie wahrscheinlich sogar mitfühlend oder irgendwie freundlich und nett gemeint war. Aber was macht das mit einem, wenn man so angesprochen wird?
Mittlerweile kann ich da halt sehr, sehr gut mit umgehen. Das ist das, was, also ich engagiere mich auch ehrenamtlich und das ist das, was, wo die Eltern von Kindern mit CMN hadern, weil du wirst mit CMN geboren,
mhm.
Das heißt, du kannst es aber vorher nicht sehen. Also das ist das Kongenital. Okay. Kongenital bedeutet von Geburt an. Das heißt, du bist damit geboren, es entsteht im Mutterleib, so. Und ganz häufig sind diese Schutzmechanismen, die Eltern wollen dich gerne schützen, sie möchten, dass es dir gut geht. Und ganz häufig sind zum Beispiel solche Operationen da denken die Eltern, die tun ihrem Kind was Gutes, weil sozusagen das CMN weg und dann ist man, mach mein Kind bitte wieder normal, mach mein Kind bitte heil.
Ja.
Und bei meinen Eltern war das damals noch ein bisschen was anderes, weil damals sind die Ärzte davon ausgegangen, dass es halt Krebs werden würde. Und deswegen haben sie alles rausgeschnitten, was nicht lieb und nagelfest war. So.
Und dann ja auch, wie ich gerade gelernt habe, relativ tief geschnitten.
Ja, du weißt, keine Ahnung, nicht mehr dran erinnern. Hat er wehgetan, immer. Ja, ja, und seitdem mag ich keine Spritzen mehr. So,
verstehe ich.
Aber das, was ich dann halt immer meinen, also diesen Eltern halt auch sage bei uns im Verein, ist, dass die größte Hilfe, die sie ihren Kindern geben können, ist nicht, dass die Nevus zu verkleinern oder wegzumachen, das Kind so wie es ist, anzunehmen mit dem Nevus und ihm einen positiven Umgang mit seiner Besonderheit beizubringen. Und das geht nur durchs Vorleben. Und wenn sie selber, also die Eltern selber, sich und ihr Kind so annehmen können, vom tiefsten Herzen, wirklich vom allertiefsten Herzen, wie es ist.
Das ist dir jetzt schon, glaube ich, über die Zeit gut gelungen. In deiner Geschichte gab es dann aber viele Jahre, in denen du, wie gesagt, das Gefühl hattest, du musst dich jetzt besser verstecken und kannst dich nicht so zeigen, wie du bist und machst dich eher klein, was bei einer Frau von einer Größe von über 1,80, glaube ich, gar nicht so einfach ist.
Nee.
Und irgendwann kam dann die Erkenntnis, dass das alles gar nicht sein muss mit dem Kleinmachen und Verstecken. Dafür musstest du aber bis ins kalifornische San Francisco reisen. Erzähl doch mal, wie die Reise dich verändert hat.
Ja, ich habe damals Marketing studiert und habe mein Hauptpraktikum in San Francisco gemacht und habe da total tolle Leute kennengelernt. Damals bin ich auch noch Motorrad gefahren, das mache ich heute nur noch im Kopf quasi.
Oh.
Ja, keine Zeit und, ja. Und überhaupt. Und da gab es dann damals eine Gartenparty und zu der ich mit eingeladen war und alle waren ganz ausgelassen und ich bin dann angekommen und habe dann die ersten schon im Whirlpool gesehen und mit einem Cocktail in der Hand und dann riefen die zu mir, na nee, komm mal mit rein. Und ich weiß noch, wie ich quasi innerlich komplett erstarrt bin, weil damals bin ich noch mit Rollkragen rumgelaufen.
Mhm.
Es waren 28 Grad und ich war halt oben bis oben zu.
Ja.
Ich hatte immer einen Einsteckrollkragen oder halt irgendwie noch ein extra drüber oder drunter, so. Das heißt, die haben mich noch nie gesehen mit, also die haben meinen Nevus noch nie gesehen.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ey, ich bin einmal in meinem Leben in San Francisco. Will ich wirklich irgendwann sagen, ach, hätte ich mal? Was wäre gewesen, wenn?
Ja.
So, und in dem Moment hatte ich meinen allerersten das war sozusagen der Mutausbruch, quasi dann meinen Badeanzug anzuziehen und mit in den Whirlpool zu steigen. Und das, was dann quasi der absolute Gamechanger für mich war, war dann die Reaktion der anderen. Weil ich wusste wirklich, dass sie gucken werden, die starren mich an, wahrscheinlich wird es ganz still und alle Gespräche ersterben, also so.
Ganz großes Kopfkino hat sich eingeschaltet.
Genau, und das passierte dann auch, aber nicht so, wie ich dachte, weil sie haben mich nicht gefragt, irgendwie, was hast du denn da? Sondern sie haben mich gefragt, warum trägst du einen Rollkragen im Whirlpool? Weil auch mein Badeanzug hat einen Rollkragen.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja, du musstest dich ja vor der Sonne schützen, haben wir ja schon gelernt.
Ja, ja, ja. Und vor den Blicken der anderen.
Natürlich, genau.
Und das war der Moment, wo ich dann das allererste Mal begriffen habe, dass diese ganzen Gedanken und Ängste und Scham, die ich im Kopf hatte, halt wirklich antrainiert, angelernt waren und halt im Kopf waren. Mhm. Aber eigentlich nichts mit der Realität zu tun haben.
Ja, ja, wie schön, dass der Californian Way of Life, vielleicht ist es ja ein Stück weit sowas, so etwas auslösen konnte bei dir, ne? Dass du gesagt hast, das ist doch alles gar nicht nötig und das machen wir jetzt mal anders. Und es gab dann in Kalifornien nicht nur die Erkenntnis, dass du dich so annehmen darfst, wie du bist, sondern auch in Richtung der Musik ist etwas passiert, oder?
In San Francisco Glide Church Choir, den meinst du?
Ja.
Das stimmt, weil ein Freund von einem Motorradclub hatte mich da mitgenommen, hat gesagt, ey, die musst du unbedingt sehen. Da sind wir quasi zur San Francisco Glide Church gegangen und da gab es einen Gospelchor. Und der hat die Leute so mitgerissen, der hatte so eine Power, so eine Energie, dass innerhalb von 10 Minuten keiner mehr auf seinen Stühlen saß und innerhalb von 15 Minuten hast du wildfremde Menschen umarmt. Das war so, boah, das war so energetisch und völlig egal, was für ein sozialer Status das war, man war eins. Und das war, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich dann, als ich wieder zurück war in Hamburg, da habe ich mal als allererstes einen Soul Gospel Chor gesucht. Und letztendlich war das dann der nächste Schritt quasi auf dem Weg von der letzten Reihe im Chor, weil ich habe mich schön versteckt in der allerletzten Reihe mit Marie
Bonnetti. Ja, sozusagen kann ich halt mir vorstellen, ja. Dich immer weiter vorzuarbeiten in die erste Reihe, bis zum Solo.
Bis zum Solo, ja, genau.
Also Kalifornien hat sich absolut gelohnt für dich, war ein absoluter Gamechanger und hat den Mutausbruch auf den Weg gebracht. Ich habe jetzt auch gelernt bei dir, dass das Anstarren von Menschen eine historische Bedeutung hat. Das wusste ich vorher tatsächlich auch nicht. Das fand ich auch total interessant. Nämlich, dass wir einordnen müssen, was uns visuell praktisch auffällt und was vielleicht nicht der Norm, nicht der Schublade entspricht, die wir kennen. Ja. Und das ist zurückzuführen auf unsere Vorfahren, auf die Zeit, in der wir noch als Jäger und Sammler unterwegs waren. Wir starren, um Unbekanntes einzuordnen. Erklär doch mal, was passiert da?
Genau. Was da passiert ist, das ist quasi ein unterbewusster Reflex. Wir checken innerhalb von 2 bis 4 Sekunden über 400 Merkmale ab. Und dazu gehört auch, ist das Gegenüber gefährlich? Mir gefährlich, also bin ich in Lebensgefahr. Mhm. Also sozusagen, wenn ich jetzt doch mal an den Urwald denke, wo ich dann da mit der Keule durch den Wald gelaufen bin, mit meinen Kollegen und Mammuts gejagt habe, ist das da, was im Gebüsch raschelt, jetzt ein Säbelzahntiger? Oder ist das mein Mitjäger quasi, der da gerade ist? Und das mussten wir einordnen. Und dann, wir sind ja die Nachfahren von denen, die da richtig gut drinne waren, das zu erkennen. Weil die anderen wurden ja gefressen, die konnten sich ja dann nicht fortpflanzen. Guter Punkt. Das heißt, wir sind die Nachfahren, denen, die richtig gut da drin waren, sofort zu erkennen, wenn eine Gefahr drohte. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, CMN ist halt sehr selten. Mhm. Und du guckst halt hin, wenn du etwas nicht verstehst. Als ich noch ein Teenager war.
Ja.
Weil als Teenager kannst du das nicht, als Teenager nimmst du alle Blicke und alles persönlich, weil du halt Teil von etwas sein musst. Mhm. Das gehört halt auch zu deinem Überlebensinstinkt. Mhm. Und das heißt, so wie andere Menschen auf dich reagieren, so definierst du deinen Wert. Und erst dann im Erwachsenenalter, also je älter ich wurde oder je älter wir werden, umso mehr können wir das voneinander trennen. Und das ist dann der Punkt gewesen, wo ich dann irgendwann sagen konnte, ey, es ist völlig egal, was die anderen sagen über mich. Das sagt ja nichts über meinen Wert aus. Mhm. Weil es heißt ja Selbstwert und nicht die anderen Wert. So, das heißt, ich gebe mir meinen Wert. Ich definiere meinen eigenen Wert. Mhm. Und wir werden natürlich ganz viel beeinflusst von unseren Bezugspersonen, unserer Sozialisierung, unserer Eltern, die sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern als Beispiel nehme, die natürlich versucht haben, mich vor der Sonne zu schützen, mir Rollkragen angezogen haben, sicherlich auch, sie haben versucht, mich vor den Blicken der anderen zu schützen. Damit haben sie mir aber unterbewusst signalisiert, die Leberflecke sind nicht okay, die müssen versteckt werden. Mhm. Und wie gesagt, du kannst es nicht differenzieren. Du denkst, die Leberflecke müssen versteckt werden. Mhm. Die Leberflecke sind nicht okay. Ich bin nicht okay.
Und das, was das Gegenüber aber sieht, hat erstmal ja gar nichts mit dir als Person zu tun. Die haben ja gar nicht im Kopf, du bist nicht okay, sondern bei denen im Kopf läuft ja ein ganz anderer Film ab, nämlich ich muss einordnen, weil ich etwas sehe, was ich überhaupt nicht kenne. Das finde ich ist eine super spannende Erklärung. Und du hast dann dir auch etwas überlegt, Menschen zu begegnen, die dich anstarren, nämlich du lächelst sie einfach an.
Ach so, richtig? Ja, das stimmt. Das stimmt, weil das gehört auch im Prinzip zu unserem Überlebensinstinkt oder zu diesen 400 Eigenschaften, die wir abchecken. Mhm. Eins davon, also oder Beispiele davon sind Körperhaltung. Kann ich dir in die Augen gucken? Weil all das suggeriert, wenn ich dir zum Beispiel nicht in die Augen gucken kann, suggeriert das dem Gegenüber, oh, mit der stimmt was nicht. Und ich bin halt, Körperhaltung ist auch so ein Punkt. Ich bin halt damals, als ich noch mit Rollkragen durch die Gegend gelaufen bin und versucht habe, mich klein zu machen, wie du schon gesagt hast, 1,85 Meter, ist schon mal schwierig, mit gebeugten Schultern gelaufen. Ja. Das heißt, ich bin wirklich so in mich zusammengesunken, habe den Leuten am besten nicht in die Augen geguckt. Das heißt, du suggerierst durch deine Körperhaltung alleine schon, mit der stimmt was nicht. Mhm. Mhm. Und wenn du das selber fühlst, dann strahlst du das auch aus. Und dann kommt ein ganz blödes Ping-Pong rein, weil ich strahle es aus, weil ich selber in mir drin fühle. Der andere sieht mich und denkt, mit der stimmt was nicht, verzieht vielleicht das Gesicht und, oder macht irgendwie, was bist du denn? Also dann kommen die Sprüche und schon hast du diesen Teufelskreis.
Und das passiert, wenn man aber lächelt, ist das Signal, es ist alles in Ordnung.
Es ist alles in Ordnung. Und auch die Körperhaltung, genau, auch die Körperhaltung. Ja. Heute kommt wirklich kein Mensch auf die Idee, mir irgendwie einen blöden Spruch zu drücken. Du hast es so am Anfang so schön gesagt, irgendwie, dass ich so eine Energie habe. Mhm. Hatte ich früher nicht. Früher war ich zusammengesunken und habe halt suggeriert, mit der stimmt was nicht. Heute weiß ich, ich bin genauso richtig, wie ich bin. So strahle ich das auch nach außen. Und das ist so, das ist das, was ich halt auch versuche, dann den anderen mitzugeben.
Ja.
Sei du selbst, versuch deine Körperhaltung gerade zu machen und dann wirst du merken, wie sich deine Umgebung einfach auch ändert und wie die Menschen auf dich reagieren. Das ändert sich einfach.
Ich will da noch mal ein bisschen nachhaken. Wenn wir in den Spiegel schauen, ganz insbesondere wir Frauen, ob jetzt eine Besonderheit da ist oder nicht, wir sind ja häufig sehr, sehr streng mit uns und sehen eher die Dinge, die uns nicht so gut gefallen. Kann man den etwas freundlicheren oder liebevolleren Blick in den Spiegel lernen oder trainieren?
Auf jeden Fall. So wie du über dich denkst, und was du zu dir sagst, so wirst du auch dich im Spiegel sehen. Und es gehört vielleicht so ein bisschen so in diese Richtung fake it until you make it. Wenn du, für mich ist immer wichtig, wofür kann ich dankbar sein? Mhm. Und wenn du deinem Körper und dir selbst Dankbarkeit entgegenbringen kannst, dann kannst du das geht nicht gleichzeitig mit Ablehnung. Mhm. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, was bin ich denn für eine hässliche und gleichzeitig dankbar dafür sein, dass ich gerade irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilo Kartoffelsack geschleppt habe, keine Ahnung. Und das kannst du trainieren.
Also man kann so etwas lernen, ne? Den etwas freundlicheren Blick. Und das Spiegelbild in der Früh ist ja, also das, was das Spiegelbild sieht, sehen ja dann die anderen praktisch auch.
Ja.
Das sagt man ja auch oft. Man soll sich ein Lächeln schenken morgens. Und das hört sich wirklich so ein bisschen so nach, Esoterik nicht, aber so ein bisschen nach Küchenspruch. Aber ich glaube, da ist wirklich, das sollte man tun. Das sollte man tun, um sich positiv auf den Tag vorzubereiten. Ja. Versuche ich mir auch immer so ein bisschen zu merken.
Weil das Ding ist einfach auch, und da muss ich jetzt mal ganz kurz einen buddhistischen Mönch kurz zitieren. Thich Nhat Hanh hat eine Geschichte mal erzählt, von wegen, du stehst morgens auf und die Sonne scheint. Und du kannst aufstehen und sagen, oh verdammt, ey, das wird heute wieder so ein heißer Tag und diese blöde Sonne. Oder du stehst auf und sagst du, wow, 24 brandneue Stunden, was für ein herrlicher Tag und wie schön die Sonne scheint. Es ist der gleiche Tag, es ist die gleiche Sonne.
Im Außen hat sich nichts geändert.
Im Außen hat sich nichts geändert, aber so wie du damit umgehst, und damit bin ich wieder beim Mindset, was du in deinem Kopf denkst.
Ja.
Eine ganz, ganz liebe Freundin von mir sagt auch, die mittlerweile schon 4-mal Krebs überlebt hat, die sagte auch mal, wir denken 60 bis 70.000 Gedanken am Tag. Was wäre, wenn wir 60 bis 70.000 Mal denken würden, ich bin genauso richtig, wie ich bin. Ich bin gesund. Mhm. Mir geht es gut. Ich bin reich. Ich bin wertvoll. Was macht das mit uns?
Ich bin beschenkt, ja.
Was macht das mit uns?
Ja, absolut, absolut. Ja, das ist ein schönes Bild. Ich will jetzt noch mal so ein bisschen nachhaken auf deinem Weg. Du hast vorhin schon erwähnt, wie viele Menschen mit CMN geboren werden. Du hast aber ganz lange gedacht, es gibt nur, oder dir wurde gesagt, es gibt nur 7 Menschen auf der Welt, die das haben. Und das hat irgendwie 38 Jahre gedauert. Du bist also wirklich mit dieser Idee unterwegs gewesen, dass du praktisch die Einzige bist. Weil 7 andere auf der Welt, da trifft man ja sich nun nicht unbedingt. Ne? Und irgendwann hast du herausgefunden, dass es doch, wie du vorhin gesagt hast, ein Kind von 20.000, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie war dieser Moment für dich, herauszufinden, hey, wir sind eigentlich ziemlich viele?
Das war wirklich lebensverändernd, muss man sagen. Ich habe die letzten 10 Sekunden eines Beitrages gesehen, eines Fernsehbeitrages, und da hatte die junge Frau genauso viele Leberflecke wie ich an den Beinen. Und ich dachte so, hä?
Die sieht ja aus wie ich.
Aus Bremen.
Ja. Und um die Ecke.
Um die Ecke. Und wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn es nur 7 Menschen auf der Welt gibt, dass dann die andere 100 Kilometer entfernt wohnt? Das geht ja gar nicht. Und das war erst der Moment, an dem ich angefangen habe zu recherchieren und zu googeln. Und das finde ich total krass, weil nur noch mal so, ne, wie sehr glauben und vertrauen wir der Meinung der Ärzte? Und wir hinterfragen es nie. Ich habe nicht hinterfragt, ist das richtig? Das
war warum denn auch? Klar.
Ja, genau, warum denn? So. Und erst in dem Moment habe ich das recherchiert und bin dann lustigerweise noch nicht mal auf unseren deutschen Verein gekommen, sondern auf einen englischen Verein, Caring Matters Now.
CMN, Caring Matters Now.
Ja, genau, es ist sehr gut gemerkt, sehr gut. Und die hatten gerade zu dem Zeitpunkt, das war März, und die hatten eine große Fotoausstellung, wo sie Menschen mit CMN fotografiert hatten. Und da habe ich das allererste Mal eine andere Frau gesehen, eine andere junge Frau, die genauso einen Leberfleck am Oberkörper hatte wie ich. Mhm. Und das war für mich so, what, was ist hier los? Und die hatten halt Sommertreffen, und da bin ich dann das Jahr hingefahren, und ich kann dir sagen, ich saß die erste Stunde mit offenem Mund und habe einfach nur beobachtet, weil es waren auf einmal 50 andere Menschen mit CMN. Und wenn du dein Leben...
Auf einmal wart ihr ganz viele.
Ja.
Ja. Und das, was für eine schöne Erkenntnis und eine schöne Erfahrung dann in dem Moment, oder?
Voll. Und vor allen Dingen auch zu sehen, ich meine, den Rollkragen weggelassen hatte ich zu dem Zeitpunkt schon, aber dann zu sehen, dass es dann halt, da war eine 14-jährige Jasmine, die einfach im Tanktop rumlief. Und die hatte auch so einen Leberfleck am Oberkörper. Und ich denke so, krass, die macht sich ja gar keinen Kopf. Und ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch nicht mich getraut, quasi ärmellos durch die Gegend zu laufen. Also das ist wirklich alles ein Prozess.
Es ist ein Weg, ne?
Ja. Es ist ein Weg. Ja, ja. Und Stück für Stück ziehst du dann die alten Glaubenssätze. Ich vergleiche das dann immer so mit Decken, die wir über unser strahlendes Licht packen. Stückchenweise ziehst du halt eine Decke nach der anderen ab, sodass dein strahlendes Licht immer mehr zum Vorschein kommt.
Ja. Du bist doch auf dem Pfad dann geblieben, Nani. Du bist heute Vorstandsmitglied im Nevus-Netzwerk Deutschlands und setzt dich für einen positiven Umgang mit CMN ein. Du hast da viele Eltern mit Kindern. Können Eltern heute in dem Vergleich, den du ziehst, besser umgehen mit der Besonderheit im Vergleich zu deinen Eltern in den 70er Jahren, wo heute ja noch dieser ganze Social-Media-Druck mit dabei ist und mit dazukommt?
Social Media ist Fluch und Segen zugleich. Und für mich ist er eigentlich momentan eigentlich eher Segen, weil er uns eine wunderbare Möglichkeit gibt, dass Menschen uns finden und dann halt nicht denken, mehr sie sind alleine. Also ich werde regelmäßig angeschrieben von Menschen, die mich über Social Media gefunden haben und dann auf einmal wissen, sie sind halt nicht mehr alleine. Und du fragtest nach den Eltern. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die alten Glaubenssätze, so von wegen, wie mein Kind hat da was nicht normal ist, sind ganz häufig trotzdem noch. Und die erste, es gibt Gott sei Dank immer mehr Eltern, die sagen zum Beispiel, hey, wir machen das nicht weg, mein Kind ist genauso richtig, wie es ist. Und das steht und fällt mit dem Wissensstand der Ärzte, muss ich dazu sagen.
Okay.
Weil wenn du die Ärzte und Hebammen, das medizinische Fachpersonal, direkt nach der Geburt, wo du ja, direkt nach der Geburt bist du eigentlich kein Mensch, da bist du eigentlich nur ein Wandel der Hormoncocktail. Du musst dann mit einer Situation klarkommen, dass irgendwas gerade total awkward ist. Irgendwas ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und das ist ja erstmal ein Trauma. Mhm. Und wenn dann medizinisches Fachpersonal irgendwie um die Ecke kommt und dann vielleicht sogar noch ja, zusätzlich Angst macht.
Und erstmal gar nicht weiß, wie es damit umzugehen hat.
Weil es das Wissen nicht hat, macht das natürlich zusätzlich Angst. Aber das Schöne ist, heutzutage finden uns immer mehr Menschen und das ist auch Gott sei Dank durch Social Media durchaus.
Ja, so wie du es erzählst, hätte ich es auch eher auf die Segensseite gepackt.
Ja.
Also wirklich tatsächlich eher auf die Segensseite, auch vielleicht für die Kinder zu gucken, jedes dieser Teenager macht sich ja dann den Social Media Kanal, wenn sie dann irgendwann mal in diesem schwierigen Teenageralter sind. Und jeder muss da ja so seinen Weg dann mitfinden, wie man damit umgeht. Ne? Vielleicht ist es tatsächlich auch, hoffe ich mal, für mehrere mehr so auf der positiven Seite zu sehen. Du hattest vorhin mal erwähnt, Nané, dass du ein besonders emotionales Beispiel teilen wolltest aus deinem Netz.
Also das emotionalste Beispiel, wie wichtig das ist, dass man weiß, dass man nicht alleine ist, ist Falco. Falco ist mittlerweile 11 Jahre, den habe ich vor 5 Jahren ungefähr kennengelernt und da hat seine Mutter mich nämlich angeschrieben über Instagram. Mhm. Sie hat gesehen, ich bin in Hamburg und ob es denn nicht mal möglich wäre, zu telefonieren, weil ihr Sohn hat auch einen Nevus über dem Gesicht, also der hat das sozusagen unten am Kinn. Und der wurde ganz, ganz stark gemobbt und dann habe ich gesagt, natürlich können wir telefonieren, aber wir haben in 4 Wochen auch unsere Jahrestagung, wo sie andere Menschen treffen kann mit CMN. Es war jetzt zu kurzfristig, dass sie das ganze Wochenende dazukommen konnte, deswegen ist sie halt, damit er mich sehen kann, 4 Stunden Auto gefahren, um mich irgendwie 20 Minuten zu sehen. Ich habe dann mit ihm geredet und mit ihm gesungen, mein Song Mutausbruch, und habe gesagt, dass er genauso richtig ist, wie er ist. Und ich erinnere mich wie heute noch, als wäre es heute dran. Wir haben ein Foto gemacht und er stand neben mir und er hat die Augen ganz doll, also er hat ganz doll von mir weggeguckt. Also ganz doll, also ich stand links von ihm und er hat ganz doll nach rechts geguckt, weil er einfach die pure Unsicherheit war. Mhm. Und das Jahr darauf es gibt immer einmal im Jahr den Rare Disease Day, der ist immer am letzten Tag im Februar und am 29. Februar ist der seltenste Tag des Jahres. Überhaupt ist es der Tag der seltenen Erkrankung und da haben wir vom Nevus Netzwerk Deutschland haben wir eine Social Media Kampagne gemacht. Das heißt, ich habe Poster vorbereitet und unsere Mitglieder animiert, sich damit zu fotografieren. Und ein Poster hieß: Wir sind selten, wir sind stark, wir sind viele. Und der Junge, der noch ein Jahr vorher mich überhaupt nicht angucken konnte, da hat seine Mutter mir ein Foto geschickt, wie er in die Kamera geguckt hat und dieses Poster hochgehalten hat. Und du merkst, es greift mich schon wieder. Und dieser Junge, Falco, der ist jetzt Kapitän seiner Fußballmannschaft.
Ja, schau. Das hat was geöffnet in ihm, ne? Ja,
genau.
Das hat seinen Mutausbruch auf den Weg gebracht. Das ist total schön. Davon zehrt man doch, oder? Von solchen Erlebnissen,
voll.
So einem Einfluss, den man da nehmen kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das ist toll. Nané, du hast auch einen eigenen Podcast mit dem schönen Namen Haute Couture. Ich bin ich und das ist gut so. Du sprichst mit vielen Menschen, die streng genommen Handicaps haben, aber in deinem Podcast geht es ganz, ganz viel um Stärke, um Selbstbewusstsein, um Selbstvertrauen und um ganz viel, ich mach's trotzdem oder ich mach's gerade jetzt.
Ja, genau.
Ich werde deinen Podcast auf jeden Fall hier in den Shownotes mal verlinken. Kannst du sagen, welches in diesem Jahr der beeindruckendste Podcast-Moment war? Kannst du so etwas sagen?
Ich hatte Anfang des Jahres Gunda Frey zu Besuch, die sozusagen selber kein Handicap hat. Sie ist Psychologin und Traumaspezialistin. Mhm. Und da haben wir über Traumata geredet und wie Trauma entsteht. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich selber schon wusste, was die anderen über mich sagen, ohne dass ich überhaupt schon gehört habe, was sie sagen, das ist das ganze Thema internalisiertes Trauma. Und was ich so krass fand, ist, das hat mich wirklich maßgeblich beeindruckt, ist dieses ganze Thema antizipiertes Trauma. Das ist das, wenn die Eltern annehmen, dass du gemobbt wirst und versuchen, dich zu schützen, dass sie damit dann dazu beitragen, dass du quasi das Trauma schon internalisierst.
Ohne dass es überhaupt aufgetreten ist.
Ja, und das ist, das hat mich wirklich mit am stärksten mit beeindruckt, weil es einfach die Hebel zeigt, wie wir durch positives Vorbild wirklich Kindern von klein auf an die Weichen Richtung einen positiven Umgang mit ihrer Besonderheit stellen, egal was du hast. Völlig egal.
Ja, noch nicht mal mit, also das geht auch ohne Besonderheit.
Ja.
Ne? Wie wichtig und wie laufend diese Rolle ist, ne? Die man als Eltern hat oder diese Vorbild- oder Vorlebensfunktion als Eltern mit ja immer oder ganz oft, so wie du es beschreibst, der positiven Intention. Ich muss irgendetwas vordenken, damit mein Kind dort nicht in diese Falle läuft oder damit es meinem Kind in der und der Situation nicht schlecht geht, was vielleicht ja gar nicht passiert wäre. Aber das Kind hat abgespeichert, okay, da muss ich aufpassen. Das scheint nicht okay zu sein. Also da kann man unwissentlich ganz, ganz viel beeinflussen oder auch wahrscheinlich ganz viel falsch machen. Darum ist diese Aufklärung und das Wissen wahrscheinlich ganz, ganz essentiell. Ja. Genau. Jetzt eine Beobachtung aus der aktuellen Zeit. Das Thema Diversität und Inklusion, das war ja einige Jahre super präsent und auch auf einem ganz, ganz guten Weg. Aktuell, finde ich, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Blick darauf verändert hat. Mhm. Wie erlebst du diesen gesellschaftlichen Blick auf das Thema aktuell?
Ich glaube, ganz, ganz viel ist losgetreten worden durch die Verbote, die der aktuelle amerikanische Präsident ausgesprochen hat, dass Firmen, die Gleichheit, Diversität, LGBTQ und so weiter und so fort in ihren Statuten oder in ihrer Mission oder in ihren Werten drinnen stehen haben, dass die kein Geschäft mehr machen dürfen in Amerika. Mhm. Und ich erlebe das auch. Ich arbeite regelmäßig zusammen mit Pharmafirmen zum Beispiel. Und die haben natürlich auch eine große Niederlassung in den USA. Und die haben das alles runtergenommen von ihren Webseiten und aus ihren Statuten. Und das finde ich wahnsinnig. Das erschüttert mich, muss ich sagen. Mhm. Ich finde den Weg... Ich kann es gar nicht beschreiben. Also das erschüttert mich und ich stehe dafür, dass wir alle genauso richtig sind, wie wir sind. Und wenn es halt die Großen nicht mehr sich trauen zu sagen, bloß wegen einer Person, dann müssen wir Kleinen halt wir Einzelmenschen im Kleinen halt lauter werden. Mhm. Das ist meine Meinung.
Die eigene Superkraft nutzen. Ne? Das ist total lustig. Du stehst dafür, das habe ich mir tatsächlich hier so als Überleitung notiert, du stehst dafür, Menschen dazu zu motivieren, das zu umarmen, was sie besonders macht und als ihre Superkraft anzusehen oder in ihre Superkraft umzuwandeln. Und das finde ich total großartig. Und das hoffe ich auch, dass dir das noch ganz, ganz lange gelingen wird und dass du damit ganz, ganz lange auch noch voranschreiten wirst und die nächsten Schritte machen wirst. Worauf freust du dich denn jetzt am allermeisten bei der anstehenden Weihnachtszeit, wenn es dann mal ruhiger wird?
Wenn es dann mal ruhiger wird, ich freue mich auf jeden Fall auf meine Familie wieder. Ich bin Weihnachten immer bei meinen Eltern und einfach Zeit miteinander zu verbringen. Meine Eltern pflegen auch immer noch das mit dem Weihnachtsbaum und schmücken den Weihnachtsbaum und dann gibt es Heiligabend immer Wiener Würstchen und Kartoffelsalat und am nächsten Tag Ente und darauf freue ich mich einfach auf wirklich besinnliche Zeiten, kein ich habe noch diese To-Dos, sondern einfach nur
sein dürfen.
So das Besinnliche, oder?
Ja.
Und die Tradition. Ich bin ja auch norddeutsch. Ich vermisse aus dem Norden die Mutzen. Kennst du Mutzen, Nané?
Das ist
Schmalzgebäck.
Ja, Schmalzgebäck.
Ja, das gibt's in Bayern nicht. Man glaubt's nicht, das gibt es in Bayern nicht.
Das gibt es nicht auf jedem Weihnachtsmarkt.
Ja, aber bei uns hier in Bayern gibt's das nicht und das vermisse ich sehr. Also schon alleine dafür würde ich irgendwie ab und zu mal in den Norden kommen zur Weihnachtszeit. Aber die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, die nennen wir die Stadezeit. Also die Zeit des Rückzugs, der Gemütlichkeit, die Stadezeit, wo halt nicht so viel geht und es ruhiger wird. Und da freue ich mich total drauf auch. Also da bin ich jetzt auch froh, mich auf diese Zeit freuen zu können. Genau. Was ist denn das Schrägste oder das Lustigste, was dir in der Weihnachtszeit mal passiert ist?
In der Weihnachtszeit?
Mhm. Gibt es da was? Vielleicht ist dir auch nichts passiert.
Nee, also nicht, dass
was du da zuordnen kannst.
Nee, nicht, dass ich was zuordnen könnte jetzt.
Nicht so den Koffer mit den Weihnachtsgeschenken irgendwo
vergessen?
Vertauscht, oder? Irgendwie so was Verrücktes. Da ist noch Luft, da gibt es noch Luft für weitere Geschichten, Nané.
Also das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, eigentlich, also ich habe ja selber keinen Weihnachtsschmuck, weil ich ja Weihnachten immer zu meinen Eltern fahre und ich habe noch nie in meinem Leben einen Weihnachtsbaum geschmückt. Das ist vielleicht noch eine Geschichte, die man vielleicht, also eigentlich wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Das ist nicht Tradition bei uns. Als Kinder hat mein Vater die Wohnzimmertür verhangen und da durfte keiner mehr rein und dann wurde quasi hinter verschlossener Tür der Weihnachtsbaum geschmückt durch meinen Vater. Wir wurden dann alle fertig gemacht und dann mussten wir noch eine Runde um den Block gehen und keine Ahnung was. Und kaum kamen wir wieder zurück, hat mein Papa immer ein Tannenzweig angezündet, sodass es dann so ganz weihnachtlich roch.
So schön geduftet hat. Oh, so ja,
geduftet
der Weihnachtsduft.
Und dann gab's die Glocke und dann wurde die Tür aufgemacht und dann war der Weihnachtsmann da und dann hat man auch gleichzeitig den Baum gesehen.
Der Weihnachtsmann war auch irgendwie immer schon wieder weg, oder?
Ja, danke.
Verflixt du?
Das war auch so, oder?
Ja, also in Bayern kommt ja das Christkind, aber da ist das ganz genauso. Das funktioniert nie, dass man das mal trifft. Schön, dass die Sachen überall gleich sind, genau.
Ja.
Also wir werden die Weihnachtszeit auf jeden Fall genießen und dann blicken wir ja schon in das Jahr 2026. Hast du denn einen Plan oder eine Idee, die im nächsten Jahr einen Mutausbruch benötigt bei dir?
Ja, ich habe mich beworben für einen Keynote-Vortrag in Amerika und zwar bei Nevus Outreach. Nevus Outreach ist im Prinzip die amerikanische Dachorganisation der Patientenorganisation, die sich für Menschen mit CMN einsetzen. Und die haben da ihr großes Jahrestreffen, da kommen, ich weiß nicht, über 600, 800 Leute hin.
Mhm.
Und da habe ich mich für eine Keynote beworben und das ist so eine große, auf jeden Fall eine der größeren Sachen dann für mich nächstes Jahr, weil es auch wieder auf Englisch ist.
Ja.
Ist normalerweise kein Problem, aber
eine englische Keynote, also glaube ich, ist schon etwas,
ja.
Wo man mal ein paar Mal drüber nachdenkt, bevor man loslegt, oder? Oh, das ist ja dann etwas, wo man die Daumen halten kann für dich. Ja. Liebe Nané, dass das funktioniert und das würdest du sicherlich super rocken.
Ja.
Sehr schön. Und jetzt blicken wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft, liebe Nané. Du bekommst eine E-Mail aus der Zukunft.
Okay.
Sagen wir mal zum Jahresstart 1. Januar 2036.
Wow.
Keine Ahnung, ob man da noch E-Mails schreibt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Absender ist Nané Emmerich. Was steht in der Betreffzeile?
Oh, wow. da steht in der Betreffzeile sowas wie, wow, du hast es gerockt.
Schön.
So. Alles, was du dir jemals erträumt hast und vorgenommen hast, hast du erreicht.
Sehr schön. In 10 Jahren schon.
Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich ja gerade erst seit gestern anfange. Also ich bin ja auch schon seit 10 Jahren quasi auf dem Weg unterwegs. Also
ja. In 10 Jahren darf noch ein bisschen was, darf das Haus oder das Fundament noch ein bisschen gewachsen sein und stabil stehen, oder?
Ja, genau.
Ja, das ist schön.
Ja.
Das ist schön, so in die Zukunft zu blicken. Genau, das ist eine schöne Betreffzeile. Nanné, ich danke dir. Das ist ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch. Du hast, glaube ich, gezeigt, wie man sich selbst finden kann, wie Mut entsteht, wie Mut sich verbreiten kann und wie andere daran wachsen können. Das finde ich unheimlich schön. Ich hoffe, dass du auch weiterhin viele Menschen mitnehmen kannst auf diesem Weg und dass du weiterhin Menschen inspirierst, sowohl beruflich wie auch persönlich und auch musikalisch. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Ich danke dir ganz, 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 ganz arg für die Zeit und ja, für die Bereitschaft, deine Geschichte zu teilen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute, liebe Nanné. Schöne Weihnachten.
Schöne Weihnachten wünsche ich dir und euch auch. Liebe Grüße.
Danke dir.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch, deine Mona Rüssmann.